Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Es ist schon eine Weile her. Im Januar 2023 greifen Hacker E-Mail-Konten unter anderem der SPD an. Nun hat die Bundesregierung klargemacht, eindeutig sei Russland dafür verantwortlich. Die Einzelheiten gleich im Bericht unserer Korrespondentin in Berlin. Ich spreche über den Fall, unter anderem über die Frage, ist Deutschland vor solchen Angriffen inzwischen ausreichend gewappnet, mit dem Cybersicherheitsexperten Sven Herpich. Das Interview in wenigen Minuten. Und nicht ein, nicht zwei, nein, gleich drei Ministerien überziehen die Ausgabepläne des Finanzministers Christian Lindner für den Haushalt 2025. Gleich mehr auch dazu und darüber, warum die Türkei den Handel mit Israel ausgesetzt hat. Wir beginnen mit dem Thema des Tages. Es ist mittlerweile schon 16 Monate her, dass unter anderem die SPD mit einem massiven Hackerangriff zu kämpfen hatte. Und nicht nur das, neben den Sozialdemokraten waren auch deutsche Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Rüstung, Luft, Raumfahrt und IT-Dienstleistungen Ziel des Angriffs. Wer dafür verantwortlich ist, das hat Außenministerin Annalena Baerbock nun klargestellt. Der Angriff kam eindeutig, so ihre Worte, aus Russland. Offenbar von einer Gruppe, die wohl vom russischen Geheimdienst GRU gesteuert wird. Unsere Korrespondentin Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
Als Reaktion auf den Cyberangriff auf die SPD Anfang vergangenen Jahres bestellte das Auswärtige Amt für heute Mittag den amtierenden Geschäftsführer der russischen Botschaft ein. Der Angriff selbst war seit Monaten bekannt. Jetzt sei die klare Zuschreibung an Russland möglich, so Außenamt und Innenministerium. Es ist ein Zufall, dass Außenministerin Annalena Baerbock nach hiesiger Zeit in der Nacht im australischen Adelaide ihre Amtskollegin Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Mittag in Prag ihren Amtskollegen trafen. Beide nutzten die Gelegenheit für die Versicherung, dass man gemeinsam gegen Angriffe und Einflussnahmen Russlands stehe. Im konkreten Fall gegen den Angriff auf die SPD-Zentrale durch die Gruppierung APT28, die vom russischen Geheimdienst GRU gesteuert werde.
Mit anderen Worten, staatliche russische Hacker haben Deutschland im Cyberraum angegriffen.
So Baerbock.
Das ist völlig inakzeptabel und wird nicht ohne Konsequenzen bleiben.
Man verurteile die Angriffe aufs Schärfste, so Faeser. APT28 habe eine bis dahin unbekannte Sicherheitslücke in Microsoft Outlook genutzt. Über einen längeren Zeitraum, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Bundesinnenministerium. Laut SPD-Parteivorstand war eine einstellige Zahl von E-Mail-Postfächern betroffen. Ein Abfluss von Daten sei nicht auszuschließen. Die Bundesinnenministerin betonte, die Angriffe gingen weit über die SPD hinaus.
Die Cyberangriffe richteten sich auch gegen Regierungsstellen und Unternehmen aus dem Bereich Logistik, Rüstung, Luft- und Raumfahrt, IT sowie gegen Stiftungen und Verbände. Die Angriffe waren gegen Ziele in Deutschland, andere europäische Staaten sowie gegen Ziele in der Ukraine gerichtet.
Es handle sich um Attacken gegen die Demokratie und auf das Vertrauen in die Demokratie, so Faeser, die Russland aufforderte, diese zu unterlassen. Man werde ihnen gemeinsam mit den Partnern entgegentreten.
Und ich will das nochmal an dieser Stelle sehr deutlich sagen. Wir werden uns keinesfalls vom russischen Regime einschüchtern lassen.
Gleichzeitig machte sie deutlich, dass die Herausforderungen groß sind.
In diesem Jahr mit der Europawahl in 5 Wochen und vielen weiteren Wahlen müssen wir uns gegen Bedrohungen durch Hackerangriffe, Manipulationen und Desinformationen besonders wappnen.
Nicht überraschend, aber ernsthaft nannte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, die Zuschreibung an Russland am Mittag im Deutschlandfunk. Die Attacke stehe in einer Reihe mit anderen.
Der Angriff auf den Bundestag 2015, wir hatten in der letzten Woche Festnahmen des Generalbundesanwalts mit Verdacht auf Sabotageaktionen mit Brand- und Sprengstoffanschlägen in Deutschland. Wir haben die sehr starken Verdächtigungen gegen Politiker der AfD, hier mit Geld beeinflusst worden zu sein. Und wir sehen die Desinformationskampagnen, die von russischen Bots jeden Tag über Social Media laufen. Wir sind mittendrin in einer hybriden Auseinandersetzung und der Aggressor ist Russland.
Dass konkret Cyberangriffe nicht nur auf die SPD beschränkt sind, bestätigt der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Diesen Cyberangriffen haben wir bereits auch zu tun, auch in den letzten Wochen und Monaten, die erleben wir.
Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, forderte die Bundesregierung auf, die russischen Cyberangriffe als Mittel der Kriegsführung bei den Vereinten Nationen zu thematisieren. Die Europäische Union verurteilte die Cyberkampagne aufs Schärfste. Man sei entschlossen, so der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, das gesamte Spektrum an Maßnahmen zu nutzen, um, Zitat, Russlands bösartiges Verhalten im Cyberspace zu verhindern, abzuschrecken und darauf zu reagieren. Der Nordatlantikrat, das wichtigste Entscheidungsgremium der NATO, zeigte sich entschlossen, gegen solche Bedrohungen vorzugehen. Man werde die notwendigen Fähigkeiten einsetzen und erwäge auch wörtlich koordinierte Reaktionen.
Russische Cyberangriffe unter anderem auf die IT-Infrastruktur der SPD, Gudula Geuter berichtete. Über den Fall kann ich nun sprechen mit dem Cybersicherheitsexperten Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Es hat international Reaktionen gegeben. Die USA haben den Angriff verurteilt. Die EU hat scharfe Kritik geübt. Die Bundesregierung ebenso. Wirklich überrascht von so einem Angriff dürfte doch aber eigentlich niemand mehr sein, oder?
Nein, nicht wirklich. Also das Spannende ist es hierbei, dass man es ja scheinbar schon länger gewusst hat. Und warum man jetzt den Zeitpunkt gewählt hat, um jetzt an die Medien zu gehen und das jetzt zu veröffentlichen und zuzuschreiben.
Verantwortlich hören wir, lernen wir, der russische Militärgeheimdienst GRU, genauer eine Gruppierung namens APT-28. Ich habe gelernt, offenbar auch verantwortlich für die Cyberattacke 2015 auf den Bundestag. Was können Sie uns über diese Gruppe sonst noch sagen?
Ja, genau, das ist eben so eine deren Aufgaben ist, nachrichtendienstliche Informationsbeschaffung, gerade auch gegen politische Ziele wie Parteien, wie auch den Bundestag, wie wir gesehen haben, und die dann zu gucken, wie man diese Informationen verwenden kann. Die sind gut ausgestattet, die haben viele Ressourcen und das sieht man eben auch, weil sie in diese ganzen Ziele reingekommen sind und dann eben auch Daten kopieren konnten.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, sind die eigentlich unabhängig oder gehören die direkt zum russischen Geheimdienst?
Die gehören direkt zum russischen Geheimdienst.
Okay, dann passen sozusagen die Wortmeldungen staatlicher Seite auch aus der Bundesregierung heute. Ich will mal eine Wortmeldung rausgreifen. Nancy Faeser, Innenministerin, hat sich zu Wort gemeldet, den Angriff auch verurteilt. Andererseits lernen wir, allein im Innenministerium sind hunderte Stellen von IT-Sicherheit, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, nicht besetzt. Wie passt das zusammen?
Naja, IT-Sicherheit ist in den letzten Jahren in Deutschland schon Priorität geworden, auch in den Behörden. Aber gleichzeitig sind IT-Sicherheitsexpertinnen oder IT-Fachkräfte auf der ganzen Welt begehrt, auch in Deutschland. Und in Deutschland gibt es auch viele andere Akteure, die mehr zahlen als die Behörden.
Das heißt, die Behörden müssten bei der Gehaltsspirale etwas drehen, damit die Leute sich auch dort bewerben, die Guten.
Ja, wir reden seit Jahren darüber, dass das TVÖD-Gefüge, also der Tarifvertrag, nachdem die Leute eingestellt werden bei Behörden, hier nicht ausreicht. Bei Bundesbehörden eventuell noch, aber wenn Sie sich dann Landesbehörden oder so angucken, dann wird es ziemlich problematisch. Man hat da schon einiges getan, was man tun kann, aber das reicht bei weitem immer noch nicht.
Also da sehen Sie großen Verbesserungsbedarf sozusagen.
Ja, das ist definitiv ein Diskurs, den müssen wir weiterführen, da müssen wir weitere Lösungen finden, gerade eben auch für die Landesebene.
Wenn wir uns diesen Angriff nun mal genauer nochmal anschauen, ein Angriff auf die IT der SPD, ich sage das mal ein bisschen flapsig, das ist sicherlich problematisch, aber viel schlimmer wären Angriffe zum Beispiel auf Elektrizität, auf die Wasserversorgung zum Beispiel. Ist Deutschland in diesen Bereichen ausreichend ausgerüstet oder sieht es da ähnlich schlecht aus wie in den Ministerien?
Na, ich glaube, es sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Die Parteien werden ja angezielt, weil man sich da erhofft, einmal Erkenntnisse zu gewinnen, wo stehen die Parteien jetzt in diesem Fall gegenüber Russland, wenn es um Verhandlungen geht und so weiter. Und zum anderen natürlich auch, um Kompromat zu sammeln, das man dann im Vorlauf der Wahlen zum Beispiel veröffentlichen kann. So, anders ist es natürlich bei kritischen Infrastrukturen. Dort haben wir auch schon gehört, gibt es wohl Operationen gegen amerikanische Ziele, aber wohl auch gegen deutsche Ziele, wo sich dann zum Beispiel der GRU oder andere nachrichtendienstliche Organisationen der Russen dort positionieren, um im Falle eines Konflikts zum Beispiel diese kritischen Infrastrukturen dann auszuschalten. Aber dazu muss es eben in ein größeres Konfliktspektrum reinpassen. Das macht man nicht so eben mal.
Das heißt, sind wir ausgerüstet ausreichend für diesen Konflikt oder nicht?
Ich glaube, es ist ganz schwer zu sagen, aber man kann schon sagen, dass Russland hier in der Vergangenheit sehr, sehr viele Ressourcen reingesteckt hat, um seine Cyberkräfte hier aufzubauen und ihnen auch die Möglichkeit geben, in solche Strukturen reinzukommen. Und das ist natürlich immer extrem schwierig, sich dagegen zu verteidigen, und man kann sich nicht immer überall dagegen verteidigen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, sind viele dieser Kräfte akut natürlich auch in der Ukraine gebunden.
Was würden Sie denn sagen, woran hakt es bei uns am meisten? Was muss geschehen, damit wir resilienter werden können?
Ja, wir müssen weitaus mehr Ressourcen investieren, wenn wir es denn können. Wir müssen aber auch, und da spricht man ungern drüber, eben neben der Fachkräfte Aus- und Umbildung oder Ausbildung und Umschulung, müssen wir in die Basics investieren. Wir müssen Standardsicherheitsmaßnahmen ergreifen, Schwachstellen schneller patchen lassen, Backup-Strategien einführen und so weiter. Das klingt alles sehr banal und das kennen wir auch schon seit 20, 30 Jahren, aber viele Unternehmen und teilweise auch Behörden kriegen es bis heute auch nicht hin. Und ich glaube auch, der IT-Sicherheitsstandard bei politischen Parteien ist jetzt nicht sonderlich hoch, obwohl wir seit Jahren davor warnen.
Nennen Sie mal ein Beispiel, um es plastisch zu machen.
Na, wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel gesehen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo es eine Exchange-Schwachstelle gab, also bei einem Microsoft-Produkt, wo bis heute immer noch viele Betreiber oder viele, die diesen Dienst nutzen, das nicht gepatcht haben. Und da gingen Warnungen raus, da wurde Alarmstufe Rot ausgerufen von der Deutschen Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik. Also mehr warnen kann man da noch nicht. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, wie viele dieser Systeme immer noch nicht abgesichert sind, obwohl es dafür Sicherheitspatches gibt, dann spricht das für sich.
Und aus Laiensicht, ganz simpel mal runtergebrochen, das heißt, da gehen E-Mails hin und her und der russische Geheimdienst liest einfach mit.
In diesem Fall zum Beispiel, dann hatten die Möglichkeit, auf die E-Mail-Inboxen zuzugreifen, konnten E-Mails mitlesen, eventuell noch weitere Informationen abgreifen, Datenanhänge abgreifen und so weiter. Also der Zugang, den man sich dann noch weiter verschaffen kann, wenn man in solchen Systemen drin ist, da das ist der fantasiefreien Lauf, würde ich sagen.
Es gab auch aus der Politik nach diesem Fall jetzt wieder Forderungen, die Gesetze zu verschärfen. Ist denn, vielleicht aus Politiksicht verständlich, man ruft nach Gesetzesverschärfung, aber ist denn das wirklich ein Problem, Gesetze zu verschärfen? Liegt das Problem nicht viel eher daran, die Infrastruktur eher zu stärken?
Na, ich würde auch eher sagen, wir müssen die Infrastruktur stärken und wir können auch noch 100-mal sagen, das ist jetzt nicht gut von Russland und wir müssen das adressieren und wir lassen uns nicht einschüchtern und so weiter. Aber das bringt uns einfach null weiter, weil dann wird das Gleiche wieder passieren und dann sagen wir das Gleiche wieder. Also wir müssen unsere IT-Infrastrukturen besser schützen. Das ist das Einzige, was wir hier machen können, um wirklich nachhaltig dem entgegenzuwirken.
Ich habe muss vielleicht nochmal betonen, als Laie auch erfahren heute immer wieder in der Diskussion sogenannte Hackbacks, Gegenangriffe, sage ich das jetzt mal simplifiziert. Ist das ein formidables Mittel, um zurückzuschlagen? Oder beeindruckt das niemanden?
Ja, es ist, glaube ich, ein sehr komplexes Thema, aber man kann es runterbrechen in, man wendet sehr, sehr viele Ressourcen auf, um in einer Operation vielleicht mal die Infrastruktur des Gegners auszuschalten für einen bestimmten Zeitraum. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Operationen das sind, wie lange dieser Zeitraum wirklich wirkt, dass man da eine Operation behindert hat oder disruptiert hat, das ist den Aufwand vielleicht mal im Einzelfall wert, aber das ist keine wirklich sinnvolle, nachhaltige Strategie, um hier wirklich Deutschland sicherer zu machen.
Der Cybersicherheitsexperte Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung. Ganz vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ein Hörtipp noch an dieser Stelle. Das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach 7. Den Kommentar finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer Audiothek-App. Wir bleiben im politischen Berlin, blicken auf eine Diskussion, die absehbar schwierig werden dürfte. Das Ringen um den Haushalt für 2025. Es geht um Milliarden und schon jetzt unkt der eine oder die andere Beobachterin, der Beobachter, dass das Ringen um die Milliarden für den kommenden Haushalt die Ampelkoalition an ihre Grenzen bringen könnte. Bis gestern mussten alle Ministerien ihre Aufstellung für den Haushalt einreichen. Das Positive vorneweg. Alle Ressorts haben geliefert. Nun der Knackpunkt. Nicht alle haben sich an die Aufforderung von Finanzminister Christian Lindner, FDP, gehalten, Geld einzusparen. Gleich drei Ministerien haben für das kommende Jahr höhere Ausgaben angemeldet. Da helfen für unseren Korrespondenten Frank Capellan nur noch Schulnoten.
So hatte sich das der Finanzminister wohl kaum gedacht. Bis gestern 18 Uhr sollten alle Kabinettskollegen ihre Haushaltsplanungen vorstellen. Und da 2025 die stattliche Summe von 25 Milliarden Euro eingespart werden muss, hatte Christian Lindner Kürzungsvorschläge eingefordert. Doch weit gefehlt. Statt zu kürzen, meldet etwa Außenministerin Annalena Baerbock einen Mehrbedarf von 2 Milliarden Euro an. Auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze fordert ein Plus von mehr als 1 Milliarde Euro. Und Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte schon im April erklärt, wenn wir unsere Versprechen an die NATO hinsichtlich des 2%-Ziels ernst nehmen, dann brauche ich 2025 6,5 Milliarden Euro mehr. Auch Innenministerin Nancy Faeser will nicht zurückstecken. Cyberangriffe aus Russland etwa, wie gerade heute wieder bekannt geworden, sind eine Gefahr. Zur Abwehr müsse eben Geld in die Hand genommen werden. Und ihr Parteifreund, SPD-Fraktionsvize Achim Post, betont,
dass wir die innere Sicherheit, die äußere Sicherheit und die soziale Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen, denn jeder weiß, wir brauchen alle drei Sicherheiten und deshalb wird natürlich dieser Haushalt eine besondere Herausforderung.
Soziale Sicherheit, gerade den Sozialdemokraten ist sie besonders wichtig. Der Kanzler hält sich im Haushaltsstreit zwar gerade noch auffällig zurück, Olaf Scholz hat aber oft genug durchblicken lassen, dass mit ihm ein Moratorium bei den Sozialausgaben, wie vom Finanzminister angemahnt, nicht zu machen ist. Die SPD-Wirtschaftsexpertin Verena Huberts springt am Morgen im Deutschlandfunk ihrem Kanzler zur Seite. Abstriche beim Rentenniveau beispielsweise oder eine Abkehr von der Rente mit 63, für die SPD ist das ein No-Go.
Die Rente, über die wir jetzt immer so lapidar reden, bedeutet ja auch, Menschen, die jahrelang hier hart gearbeitet haben, dass die dann auch am Ende des Tages für das Geleistete etwas haben. Also, das ist mal nicht eben so, dass man jetzt mit dem Rasenmäher gucken kann, wo haben wir hier was, was man eigentlich nicht braucht, sondern am Ende des Tages müssen wir dann eben auch gucken, wie kriegen wir natürlich auch den Sozialstaat ein bisschen fitter und flotter, aber wir werden jetzt hier keine Rentenkürzung vereinbaren.
Wo allerdings das fehlende Geld herkommen soll, es bleibt ein Rätsel. Angesichts der schlechten Konjunktur dürfte die für Mitte Mai angekündigte Steuerschätzung kaum Entspannung bringen. Zugleich verweist Finanzminister Christian Lindner auf eine Vereinbarung der gesamten Bundesregierung, wonach man den Haushalt konsolidieren wolle. Das bedeutet für den FDP-Chef, dass an der Schuldenbremse nicht gerüttelt werden darf. Weniger Schulden gleich weniger Zinsbelastung, das werde sich mittelfristig auszahlen, bekräftigt Lindner.
Das heißt jetzt noch gut 3, vielleicht 4 Jahre Disziplin, dann haben wir möglicherweise eine Soliditätsdividende.
SPD und Grüne gehen dabei nicht mit. Wir müssen jetzt investieren, bekräftigt Sven Christian Kindler. Der Haushaltsexperte der Grünen hatte gestern im Deutschlandfunk-Interview unterstrichen, dass aus seiner Sicht kein Weg an neuen Schulden vorbeiführen wird.
Weil es nicht sinnvoll ist in diesen Zeiten, wo Deutschland die niedrigste Staatsschuldenquote aller G7 Industriestaaten hat, aber ein riesiges Investitionsdefizit. In diesen Zeiten macht es keinen Sinn, dass wir auf Kredite verzichten. Das ist ökonomisch nicht sinnvoll.
Keine geringere als die Chefin der sogenannten Wirtschaftsweisen argumentiert ganz ähnlich. Es muss in Infrastruktur, Energiewende und Digitalisierung investiert werden, um Wachstumschancen zu verbessern, meint Monika Schnitzer gegenüber der Rheinischen Post. In diesen Bereichen gezwungenermaßen zu sparen, das ist kontraproduktiv. Sie schlägt eine Reform der Schuldenbremse vor und den Abbau von Subventionen. Anders seien die fehlenden Milliarden nicht mehr aufzubringen.
Frank Kapellan berichtete. Ein Hörtipp an dieser Stelle. Das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung. Ebenfalls den Kommentar finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer Audiothek-App. Wegen des Kriegs im Gazastreifen hat die türkische Regierung in Ankara gestern Abend bekannt gegeben, die Handelsbeziehungen mit Israel vollständig auszusetzen. Man werde die Handelsgeschäfte erst bei einem Waffenstillstand im Gazastreifen wieder aufnehmen können. Die militärischen Entwicklungen dort nannte Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht akzeptabel. Benjamin Weber berichtet.
Als der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach dem Freitagsgebet in einer Moschee im Istanbuler Stadtteil Üsküdar vor die Presse tritt, ist der Handelsstopp mit Israel das Thema. Die Entwicklungen zwischen Israel und Palästina sind nicht akzeptabel. Israel tötet Palästinenser erbarmungslos. Deswegen konnten wir nicht länger geduldig sein. Es gab ein Handelsvolumen von 9 Milliarden US-Dollar zwischen Israel und uns. Diese Tür haben wir nun geschlossen. Am Donnerstagabend hatte die Türkei bekannt gegeben, Importe und Exporte mit Israel ab sofort auszusetzen. Handelsminister Ömer Bolat verknüpft den Stopp mit einer Bedingung. Angesichts der Verschlechterung der Lage der Menschen in der Region Rafah und der weiterhin kompromisslosen Haltung von Israel haben die Institutionen diese Entscheidung getroffen. Exporte und Importe sind so lange gestoppt, bis ein dauerhafter Waffenstillstand erreicht ist und Hilfsgüter den Gazastreifen ohne Unterbrechung erreichen können. Damit der Handelsstopp keine negativen Auswirkungen auf die Menschen in den palästinensischen Gebieten habe, suche man nach Alternativlösungen, sagte der Handelsminister. Wie die aussehen sollen, ist aber unklar. Israel belegt auf der Liste der Empfängerländer türkischer Exporte Platz 15. Anders als die von Erdogan genannten Zahlen beziffert die türkische Statistikbehörde das Handelsvolumen zwischen Israel und der Türkei auf knapp 7 Milliarden US-Dollar. 76% davon sind türkische Exporte. Kritiker in der Türkei werfen Erdogan in seiner Palästinenserpolitik seit langem vor, widersprüchlich zu handeln, erklärt Professor Dr. İlhan Özgel, Politikwissenschaftler und außenpolitischer Berater der oppositionellen CHP, im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul. Erdogan instrumentalisiert die Palästina-Frage politisch schon seit vielen Jahren. Der eigenen Öffentlichkeit hat er immer wieder gesagt, dass die Türkei der engagierteste Vertreter der Interessen Palästinas sei. Das tat er einerseits, um an seine eigene Wählerschaft zu appellieren, andererseits, um Einfluss auf die regionale Politik zu nehmen. Erdogan hatte Israel wiederholt scharf angegriffen und dem Land Völkermord an den Palästinensern vorgeworfen. Weil die Türkei trotz dieser Haltung weiterhin Handel mit Israel getrieben hatte, war Erdogan zuletzt in der Türkei unter Druck geraten. Nach den für seine Partei AKP verlorenen Kommunalwahlen sei das möglicherweise ein Grund für den Stopp. Aber Özgel glaubt auch, dass die Regierung auf eine schnelle Einigung zwischen Hamas und Israel spekuliert. Ich denke, die Regierung hat diese Entscheidung jetzt getroffen, weil sie davon ausgeht, dass es nicht lange andauern, es also bald zu einem Waffenstillstand kommen wird. Tatsache ist aber, dass die Gewalt in Gaza schon seit 6 Monaten andauert. Angesichts der verbalen Härte gegenüber Israel, Erdogan hat Netanyahu Nazi genannt, stand das Fortbestehen der Handelsbeziehung in einem üblen Widerspruch. Die Opposition wirft der Regierung in ersten Reaktionen vor allem vor, dass der Handelsstopp mit Israel Symbolpolitik sei und viel zu spät komme. Dass die Entscheidungen auch Auswirkungen für türkische Unternehmen hat, die Handelsverträge mit Israel geschlossen haben und jetzt möglicherweise auf ihren Exporten sitzen bleiben, ist bisher kaum Thema. Auch ob sie von der türkischen Regierung eventuell entschädigt werden, ist bisher unklar. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert Insider aus der türkischen Wirtschaft. Überlegungen, wie man über Drittländer weiterhin türkische Güter nach Israel exportieren könne, hätten demnach längst begonnen.
Die Türkei setzt die Handelsbeziehungen zu Israel aus. Benjamin Weber berichtete aus Istanbul. 23.32 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten, bleiben beim Zwist zwischen der Türkei und Israel. Aus Tel Aviv ließ die Kritik am Schritt aus Ankara nicht lange auf sich warten. Julio Segado.
Die Antwort aus Israel folgte prompt. Der türkische Präsident Erdogan breche internationale Vereinbarungen, indem er die Häfen seines Landes für israelische Importe und Exporte blockiere. So verhalte sich ein Diktator, der die Interessen des türkischen Volkes und der Geschäftsleute missachte, so Israels Außenminister Katz auf der Plattform X. Katz wies inzwischen sein Ministerium an, Alternativen für den Handel mit der Türkei auszuarbeiten und sich dabei auf lokale Produktion und Importe aus anderen Ländern zu konzentrieren. Der türkische Handelsminister Bolat machte unterdessen deutlich, dass der Handelsstopp mit Israel so lange aufrechterhalten werde, bis ein Waffenstillstand sichergestellt sei. Bereits letzten Monat hatte die Türkei Handelsbeschränkungen gegen Israel verhängt. Der Grund: angeblich habe Israel der Türkei verweigert, an Hilfsabwürfen für den Gazastreifen teilzunehmen. Die Flugzeuge, die in Jordanien starten, überqueren dabei den israelischen Luftraum.
Wir bleiben beim Konflikt im Nahen Osten. Nicht nur in den USA, auch an den französischen Universitäten gehen die pro-palästinensischen Proteste weiter. Auch in Paris. Caroline Diller.
Eine uni-interne Debatte hat offenbar nicht zu einer Lösung geführt. Die Direktion von Sciences Po Paris hat angekündigt, dass am Freitag bestimmte Universitätsgebäude geschlossen bleiben. Zuvor hatten rund 100 Studierende in einer Abstimmung beschlossen, die Proteste weiterzuführen. 6 von ihnen sind nach Angaben des Comité Palestine de Sciences Po sogar in den Hungerstreik getreten, aus Solidarität mit den palästinensischen Opfern, wie es heißt. Die Studierenden wollen erreichen, dass die Einrichtung ihre Kooperationen mit israelischen Universitäten überprüft und gegebenenfalls beendet. Jean Basser, der Interimsleiter von Sciences Po Paris, erklärte, er habe dieser Forderung eine klare Absage erteilt. Allerdings wolle man darüber nachdenken, ob und wie sich die Universität zu politischen und internationalen Themen positionieren muss. Die Vereinigung der jüdischen Studierenden in Frankreich organisiert am Freitag eine Dialogveranstaltung vor der Sorbonne, um die Polarisierung der Debatte zu verhindern, wie es heißt. Die propalästinensischen Proteste haben in Frankreich noch lange nicht das gleiche Ausmaß wie in den USA. Allerdings werden es mehr. Auch an anderen Sciences Po-Einrichtungen in Frankreich hat es Protestaktionen gegeben, zum Beispiel in Lille. Dort hatten Studierende außerdem den Zugang zur Journalismushochschule ÖSJ blockiert. Die französische Regierung fürchtet offenbar eine weitere Ausweitung der Proteste. Hochschulministerin Sylvie Retailleau hat am Donnerstag in einer Videoschalte die Unileitungen aufgerufen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuhalten und dafür alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, auch Polizeieinsätze, um Blockaden aufzulösen.
Zum heutigen Tag der Pressefreiheit haben auch die Vereinten Nationen in New York deren herausgehobene Bedeutung betont. Charlotte Voss.
Die Vereinten Nationen würden die unschätzbare Arbeit aller Medienschaffenden anerkennen, teilte UN-Generalsekretär Antonio Guterres schriftlich mit. Viele von ihnen würden überall auf der Welt ihr Leben riskieren, um zu berichten, von Krieg bis Demokratie. Eine freie Presse sei keine Wahl, sondern eine Notwendigkeit. Ohne Pressefreiheit keine Freiheit, bilanzierte Guterres. Er führte unter anderem Beispiele von sich häufenden Angriffen auf Umweltjournalisten an. Sie hätten über illegalen Bergbau, Abholzung oder Wilderei berichtet und seien ermordet worden. In fast allen Fällen, beklagte er, sei niemand zur Rechenschaft gezogen worden. Schockiert und entsetzt reagierte Guterres auch auf die vielen im Gazakrieg getöteten Journalisten. Laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten, das seinen Sitz in New York hat, sind seit vergangenen Oktober 97 Medienschaffende getötet worden. 92 Palästinenser, 2 Israelis, 3 Libanesen. Weitere 25 werden als inhaftiert aufgelistet. An Regierungen und Zivilgesellschaften appellierte Guterres, sich stärker für die Pressefreiheit einzusetzen. Den von der UNESCO initiierten Internationalen Tag der Pressefreiheit gibt es seit 1994 mit der Idee, dass pluralistische und unabhängige Presse Demokratien schützen und tragen.
Das Thema Pressefreiheit war auch Teil unseres Podcasts Der Tag. Den Podcast finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer Audiothek-App. China hat eine neue Sonde zum Mond geschickt. Bei der Mission sollen erstmals Gesteinsproben von der erdabgewandten Seite des Mondes zur Erde gebracht werden. Eva Lambi-Schmidt.
Um kurz vor 17.30 Uhr Ortszeit hob die Trägerrakete mit der Mondsonde Chang'e 6 von Chinas Raumfahrtzentrum Wenchang auf der südlichen Insel Hainan ab. Die unbemannte Sonde soll auf der erdabgewandten Seite des Mondes landen und dort erstmals Gesteinsproben sammeln. Damit das klappt, hat China zuvor bereits einen Kommunikationssatelliten in die Mondumlaufbahn gebracht. Dieser ist notwendig, damit die Sonde Kontakt zum Kontrollzentrum auf der Erde halten kann. Vor 5 Jahren war es China als erstes Land gelungen, auch auf der erdabgewandten Seite des Mondes zu landen. Für die Kommunistische Partei war das ein Prestigeprojekt. Zuletzt wurden bei einer Mission im Jahr 2020 Gesteinsproben von der erdzugewandten Seite des Mondes gesammelt. Insgesamt ist es nun die 6. chinesische Mission zum Mond. Die Missionen sind nach Chang'e, der mythischen chinesischen Mondgöttin, benannt. Sie sollen den Weg ebnen, um bis 2030 auch Menschen zum Mond zu schicken. Die Mondmissionen sind nur ein Teil von Chinas ambitioniertem Raumfahrtprogramm. Auch auf dem Mars hat die Volksrepublik einen Rover und bereitet für in etwa 10 Jahren auch eine bemannte Mission zum Mars vor. China betreibt außerdem eine eigene Raumstation, da die Volksrepublik auf Bestreben der USA von der internationalen Raumstation ISS ausgeschlossen wurde. Die chinesische Raumstation Tiangong ist deutlich kleiner als die ISS.
Wir kommen zur Börse. Der Tag auf dem Frankfurter Parkett. Heidi Radwilas.
Die erste Handelswoche im Mai endete für den DAX zwar im Vergleich zur Vorwoche mit einem Minus von 0,8%, aber mit Blick auf die laufende Woche doch recht versöhnlich. 18.002 Punkte standen am Ende auf der Anzeigentafel im Frankfurter Börsensaal, gegenüber dem Vortag ein Plus von 0,6% und damit der einzige Tag diese Woche, an dem der DAX nicht im Minus aus dem Handel ging. Grund für die positive Entwicklung waren vor allem gute Vorgaben aus den USA gestern und heute. Apple beispielsweise kündigte ein 110 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm an und lieferte positive Geschäftsaussichten. Das verlieh den Tech-Aktien insgesamt erneut Schwung. Außerdem gab es frische US-Arbeitsmarktdaten, die in den Augen mancher Anleger Argumente für eine baldige Leitzinssenkung liefern könnten. Denn laut US-Arbeitsministerium wurden im April weniger neue Stellen geschaffen als erwartet. Außerdem stieg die Arbeitslosenquote überraschend um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9%. Ökonomen betonen, die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt lasse zwar leicht nach, das sei aber noch nicht die Abkühlung, die es brauche, um demnächst eine Senkung der Leitzinsen durch die US-Notenbank Fed zu rechtfertigen. An die DAX-Spitze schaffte es heute die Aktie von Henkel mit einem Plus von über 7%. Der Konsumgüterkonzern hat seine Ziele wegen guter Geschäfte für dieses Jahr nach oben geschraubt. Größter Verlierer im DAX war wegen eines negativen Marktausblicks mit fast minus 4% die Aktie von Daimler Truck.
Wir bleiben bei wirtschaftlichen Themen, blicken nach Russland. Mehr als 2 Jahre nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland hat der russische Energiekonzern Gazprom seine Unternehmenszahlen für 2023 veröffentlicht. Die haben es in sich, denn erstmals seit über 2 Jahrzehnten, seit über 20 Jahren, seit 1999 nämlich, verbucht der russische Gasriese einen hohen Verlust. Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann mit den Einzelheiten.
Der historische Jahresverlust von Gazprom ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im vergangenen Jahr die Exporte des Unternehmens in die Europäische Union einbrachen. Das geschah, obwohl die EU auch nach der russischen Invasion in der Ukraine bisher keine Sanktionen gegen Gasimporte aus Russland verhängt hat. Janis Kluge, Russland-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Gazprom hat in der Vergangenheit immer unglaublich viel Gas nach Europa in die EU exportiert und das zu sehr hohen Preisen und hat dann aber im Verlauf des Jahres 2022 diese Exporte immer weiter gedrosselt. Wir erinnern uns, unter verschiedenen Vorwänden wurde die Lieferung immer weiter reduziert, was bei uns dann ja zu sehr hohen Preisen geführt hat, aber eben auch dazu, dass diese Exporte sehr, sehr stark zurückgegangen sind und auch danach nicht wieder gestiegen sind.
Denn die Abnehmer in vielen EU-Ländern hätten sich inzwischen umorientiert. In früheren Jahren importierte die EU bis zu 150 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland pro Jahr, vor allem über Pipelines wie Nord Stream 1 oder durch das Transitland Ukraine. Diese Menge ist heute auf etwa ein Viertel gesunken. Die EU importiert inzwischen verstärkt Flüssiggas aus Russland, das vor allem an Häfen in Belgien, Frankreich und Spanien geliefert wird. Den Rückgang aus der Lieferung über Pipelines kann dies jedoch nicht kompensieren. Janis Kluge geht davon aus, dass sich Gazprom so rasch wirtschaftlich nicht erholen werde.
Gazprom kann dieses Gas nicht woanders hin exportieren. Es fehlen Pipelines beispielsweise nach China, mit denen das möglich wäre. Die müssten erst gebaut werden, das ist nicht abzusehen. Und deshalb bleibt dieses Gas erst einmal im Boden.
Über die derzeit bestehende Pipeline nach China mit dem Namen Kraft Sibiriens soll Russland im kommenden Jahr bis zu 38 Milliarden Kubikmeter Gas exportieren können. Ein anderes Pipeline-Projekt kommt bisher nicht voran. Für die russische Wirtschaft sei der Verlust von Gazprom ein heftiger Schlag, so der russische Ökonom Igor Lipsitz gegenüber dem ukrainischen Fernsehsender 24. Kanal. Gazprom wurde soeben Geld aus dem Staatshaushalt versprochen, umgerechnet 4 Milliarden Euro, um ein geplantes Flüssiggasterminal in Ust-Luga an der Ostsee zu bauen, das das Unternehmen nicht selbst finanzieren kann. Im kommenden Jahr muss dann wohl auch das laufende Geschäft von Gazprom subventioniert werden. So werden Wirtschaftszweige, die eigentlich den russischen Staatshaushalt finanzieren sollten, zum Zuschussgeschäft. Seine steigenden Militärausgaben für den Krieg in der Ukraine könne Russland nur deshalb bestreiten, weil der Ölpreis weiterhin hoch sei, so Experten. Das Land habe gelernt, die auf dem Ölsektor bestehenden westlichen Sanktionen ins Leere laufen zu lassen. Außerdem greife Russland massiv auf Rücklagen zurück, vor allem aus dem sogenannten Nationalen Wohlstandsfonds, der eigentlich unter anderem die Renten für künftige Generationen sichern soll.
Florian Kellermann berichtet über die Zahlen des russischen Konzerns Gazprom, über deren Rekordverluste. Wir bleiben beim russischen Krieg gegen die Ukraine, blicken auf das Verhältnis Paris-Moskau. Der Kreml hat die Erklärungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf kritisiert. Frank Eichmann.
Westliche Bodentruppen in der Ukraine. Falls die Russen die Frontlinien durchbrechen und die Ukraine uns um Hilfe bittet, was bislang nicht der Fall war, dann müssen wir das erwägen, so Frankreichs Präsident im Interview mit dem Economist. Er schließe nichts aus, weil wir jemanden gegenüber haben, der auch nichts ausschließe, so Macron über Präsident Putin. Dessen Sprecher Peskow entgegnete heute: Das ist eine sehr wichtige und sehr gefährliche Erklärung. Frankreich in Person des Staatschefs spricht weiter über die Möglichkeit einer direkten Beteiligung im Konflikt rund um die Ukraine. Eine sehr gefährliche Tendenz, die wir aufmerksam verfolgen. Auch den britischen Außenminister Cameron kritisierte der Putin-Sprecher mit deutlichen Worten, nachdem der die Ukraine im Recht sah, gelieferte Waffen auch gegen Ziele in Russland einzusetzen. Das ist eine direkte Eskalation der Spannung rund um den ukrainischen Konflikt, die potenziell eine Gefahr für die gesamte Architektur der europäischen Sicherheit darstellen kann. Das ruft bei uns Besorgnis hervor. Wir setzen unsere spezielle Militäroperation fort, bis wir alle Ziele erreicht haben, erklärte Putins Sprecher. Militärische Spezialoperation ist die verharmlosende und in Russland offizielle Bezeichnung des vor über 2 Jahren begonnenen Krieges gegen die Ukraine.
Frank Eichmann berichtete, in England und Wales wurde gestern gewählt auf lokaler Ebene. Gesucht Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und nun? Einen Tag später scheint klar, die Ergebnisse verheißen nichts Gutes. Von einem konservativen Kollaps ist bereits die Rede. Die Tory-Partei des britischen Premierministers Rishi Sunak steuert mit einer verheerenden Niederlage bei den Kommunalwahlen in England für manche gar fast auf das Ende ihrer Regierung zu. Unsere Korrespondentin in London, Christine Heuer, berichtet.
Die Tories sind im freien Fall. Bei den Kommunalwahlen könnten sie quer durchs Land die Hälfte ihrer Sitze verlieren. Es wäre eines ihrer schlechtesten Ergebnisse in 40 Jahren. Auch die Nachwahl zum Unterhaus in Blackpool haben die Konservativen krachend verloren. 26% ihrer Wähler liefen zu den Sozialdemokraten über. Eine klare Botschaft an den Premierminister freut sich Labour-Chef Keir Starmer.
That was a shout directly to Rishi Sunak.
Das war ein lauter Schrei in Richtung Sunak. Wir haben die Nase voll von deinem Niedergang, deinem Chaos und deiner Spalterei. Wir wollen den Wechsel.
We're fed up with your decline, your chaos and your division, and we want change.
Wenn das stimmt, ist die Botschaft bei Sunak selbst jedenfalls noch nicht angekommen.
Obviously it's disappointing to lose good, hardworking conservative councillors.
Natürlich ist es enttäuschend, Ratsmitglieder zu verlieren, aber wir warten auch noch auf viele Ergebnisse. Ich konzentriere mich ganz auf meine Aufgabe, Politik für die Menschen im gesamten Land zu machen.
I'm focused completely on the job at hand, that's delivering for people across the country.
Offiziell argumentieren die Tories, es sei üblich, dass die Regierungspartei bei Kommunalwahlen verliert. Außerdem hätten sie den wichtigen Bürgermeistersitz im nordenglischen Tees Valley gehalten. Der konservative Aktivist Tim Montgomery sagt öffentlich, was die meisten anderen denken, dass Rishi Sunak es vergeigt hat.
Rishi Sunak hasn't used the 18 months he's had as Prime Minister.
Er hat seine 18 Monate als Regierungschef nicht genutzt. Abgesehen von seiner Ruanda-Politik hat er keine klare Botschaft.
It's not really clear what his big message is.
Droht nun, worüber in Westminster seit Monaten geraunt wird, dass die Unterhausfraktion Rishi Sunak stürzt und mit jemand Neuem in die Wahl zieht. Das wäre völlig aussichtslos, sagt Meinungsforscher John Curtis.
The idea that the Conservative Party can advance their causes by saying, well, we're terribly sorry, we know we gave you 3 Prime Ministers.
Dass die konservative Partei ihre Sache befördert, indem sie sagt, tut uns furchtbar leid, wir haben euch 3 Premierminister beschert, von denen wir inzwischen finden, dass sie alle nichts getaugt haben. Aber jetzt gebt uns bitte 5 weitere Jahre mit diesem 4. nicht vertrauenswürdigen Anführer. Das lässt sich unmöglich verkaufen.
We now want you to give us another 5 years in office with this new fourth untrusted leader. This would be such an impossible sell.
Pünktlich zur Kommunalwahl hat YouGov eine neue Umfrage veröffentlicht. Darin liegen die Tories bei nur noch 18, die Sozialdemokraten bei 44%. Das heißt aber nicht, dass die Wähler von Labour wirklich überzeugt sind. Carla Denyer, Parteivize bei den Grünen.
Voters are really, really sick of this conservative government.
Die Leute sind die Konservativen und wie sie das Land in den Sand gesetzt haben, gründlich leid. Aber sie sind auch nicht wirklich begeistert von dem, was Labour ihnen anbietet. Die Grünen schneiden bei der Kommunalwahl auch deshalb gut ab, weil linke Wähler die von Keir Starmer in die Mitte geführten Sozialdemokraten nicht wählen möchten. Die rechtspopulistische Partei Reform UK, zu der der konservative Politiker Lee Anderson kürzlich wechselte, zieht derweil Wähler von den Tories ab.
We're here to stay. Our trajectory is going up and up and up.
Wir sind von Dauer. Unsere Kurve führt immer höher. Die Tory-Partei sinkt immer weiter ab. Bei der Unterhauswahl werden wir Sitze holen.
And come the general election, this party is going to win seas.
Sky News hat Anderson heute gesagt, Rishi Sunak könnte über Großbritannien fliegen und 1 Million Pfund in jeden Schornstein werfen. Die Briten würden ihn trotzdem abwählen.
Aus London berichtete unsere Korrespondentin Christine Heuer. Wir blicken nach Afrika. Die Regenzeit fällt in diesem Jahr in Ostafrika ungewöhnlich heftig aus. Besonders stark betroffen ist Kenia. Hier sind bislang mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen. Ein großes Problem, viele Staudämme und Wasserspeicher drohen wegen der starken Regenfälle überzulaufen. Betroffen sind auch Touristen im Naturschutzgebiet Masai Mara, das für Wildtiere und Safaris bekannt ist. Sie mussten zum Teil mit Hubschraubern aus den überfluteten Gebieten gerettet werden. Karin Bentsch berichtet.
Ein Hubschrauber fliegt über die Masai Mara, einem Naturschutzgebiet in Kenia, das für Wildtiere und Safaris bekannt ist. Von oben ist gut zu sehen, dass der dortige Fluss weit über die Ufer getreten ist und große Landstriche überflutet hat. Wohnhäuser und Hotels stehen unter Wasser. Einige Touristen werden mit dem Hubschrauber an einen sicheren Ort geflogen. Michael Kolkai, der Sicherheitsbeauftragte, sagt: Die regionalen und nationalen Behörden haben zusammengearbeitet, auch mit dem Roten Kreuz. Und so haben wir es geschafft, denen zu helfen, die vom Wasser eingeschlossen waren. Helfer führen Touristen mit Schwimmwesten an einem Seil durch das hüfthohe Wasser. Ein junger Mann, der mit seiner Frau auf Hochzeitsreise in der Masai Mara ist, erzählt, dass sie überrascht wurden von dem vielen Wasser. Wir sind im Talek Bush Camp aufgewacht und der Fluss war plötzlich ziemlich über die Ufer getreten. Wir hatten große Angst und dachten, ach du lieber Gott, wie weit wird sich dieser Fluss noch ausbreiten? Straßen, Wohngebiete, ganze Landstriche in Kenia sind überflutet. Es ist Regenzeit, doch die fällt in diesem Jahr ungewöhnlich heftig aus. Ein großes Problem: viele Staudämme und Wasserspeicher in Kenia drohen wegen der starken Regenfälle überzulaufen. Betroffen sind 178 Anlagen im ganzen Land, teilte das kenianische Innenministerium mit. Die Gebiete in der Nähe dieser Dämme und Speicher werden nun evakuiert. Auch Regionen in Hanglagen, die besonders stark gefährdet sind durch Erdrutsche und Schlammlawinen, sollen geräumt werden. Das gilt auch für Wohngebiete, die direkt an Flüssen oder anderen Gewässern liegen. Die Menschen dort sind aufgefordert, ihre Häuser innerhalb von 24 Stunden zu verlassen. Unterschlupf sollen sie zum Beispiel in Schulgebäuden finden. Anfang der Woche war ein alter Damm rund 60 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nairobi geborsten. Eine riesige Schlammlawine hatte Häuser mit sich gerissen. Viele Menschen wurden im Schlaf überrascht und hatten kaum eine Chance, sich zu retten. In vielen Teilen Kenias kommt es immer wieder zu Stromausfällen, weil Bäume auf die Leitung stürzen. In der Hauptstadt Nairobi ist seit Tagen das Brummen der Dieselgeneratoren in vielen Stadtteilen zu hören. Auch im Nachbarland Tansania löste der Dauerregen Überschwemmungen und Erdrutsche aus. Dort starben mindestens 155 Menschen. Auch das kleine Land Ruanda hat gerade mit den Folgen der schweren Regenfälle zu kämpfen. Selbst in Somalia, am Horn von Afrika, regnet es. Normalerweise ist das eine sehr trockene Region. Die Regenfälle in Somalia haben nach Berichten örtlicher Medien zahlreiche Häuser zerstört. Hunderte Familien seien obdachlos geworden. Die übliche Regenzeit in Ostafrika von März bis Mai wird in diesem Jahr durch das Wetterphänomen El Niño verstärkt. Entwarnung gibt es noch nicht. Auch in den kommenden Tagen wird starker Regen erwartet.
Massive Regenfälle, vor allem in Kenia drohen Staudämme und Wasserspeicher überzulaufen. Karin Bentsch berichtete. 23.53 Uhr, willkommen zur Presseschau. Autor Florian Barth, Sprecherin Martina Sturmwende.
Thema in zahlreichen Kommentarspalten ist der Cyberangriff auf die SPD im vergangenen Jahr, für den das Auswärtige Amt jetzt Russland verantwortlich gemacht hat. Cyberangriffe aus Russland sind keine wirkliche Überraschung mehr, konstatiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das macht diese Art der Kriegsführung aber nicht besser. Es ist richtig und wichtig, darauf mit der gebotenen Schärfe zu reagieren. Gut also, wenn die Bundesregierung auf verschiedene Weise klarstellt, dass sie sich von solchen Attacken nicht einschüchtern lässt. Es bedarf nun angemessener Schritte, schreibt die Rheinzeitung aus Koblenz. Die Gegner eines freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaates, wie Deutschland einer ist, müssen sehen, dass dieser Staat wehrhaft und wach ist. Alles kleinzureden, entstandene Schäden runterzuspielen und vor klaren Antworten und Konsequenzen zurückzuschrecken aus alter Gewohnheit, kann nicht die richtige Strategie sein im Umgang mit Russland. Vielmehr als Protest bleibt Berlin nicht, meint hingegen die Ludwigsburger Kreiszeitung. Die Süddeutsche Zeitung äußert deutliche Kritik an der deutschen Sicherheitspolitik. Der Angriff offenbart nicht nur die Skrupellosigkeit der russischen Dienste, sondern auch die beschränkten Reaktionsmöglichkeiten der Bundesrepublik. Im Cyberspace wirkt Deutschland so abschreckend wie Teddybär. Ähnlich sehen es die UM-Medien, zu denen unter anderem die Oldenburgische Volkszeitung gehört. Desinformation ist in Russland fast schon eine eigene Kunstform. Deutschland ist dagegen nur unzureichend gewappnet. Die Badische Zeitung aus Freiburg notiert, dass die Behörden die Urheber immerhin klar benennen können, zeigt zwar, dass Deutschland nicht machtlos ist, denn auch das Zurückverfolgen solcher Angriffe ist komplex. Gleichzeitig macht die Attacke aufs Willy-Brandt-Haus aber deutlich, dass das Land noch immer für seine Laissez-faire-Haltung der vergangenen Jahre bezahlt. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle bemerkt mit Blick auf den Ukraine-Krieg: Verwunderlich ist, dass immer noch Teile der SPD glauben, man könne mit den Verantwortlichen dieser Angriffe verhandeln und den Konflikt einfrieren. Dabei liegt es auf der Hand, dass der Krieg in der Ukraine Teil eines Krieges ist, den Russlands Präsident Wladimir Putin gegen den demokratischen Westen insgesamt führen lässt, mit allen verfügbaren Mitteln. Wir müssen endlich aufwachen, fordert der Reutlinger Generalanzeiger. Für Politik und Wirtschaft heißt das Cyberabwehr stärken. Für Bürger und Beschäftigte nicht jeden Mailanhang öffnen, nicht jeder Horrormeldung glauben, nicht auf jeden populistischen Marktschreier reinfallen und trotzdem nicht das Vertrauen in Mitmenschen, Organisationen und Gesellschaft verlieren.
Die Presseschau, Autor Florian Barth, Sprecherin Martina Sturmwende. Vielen Dank dafür. Das war's von uns, das war's mit Das war der Tag. An dieser Stelle noch einen Hörtipp. Morgen früh hören Sie die Informationen am Morgen ab 6 Uhr. Um 6:45 ein Interview mit Christian Haase, Mitglied des Bundestags von der CDU. Es geht um die Haushaltsberatung der Ampel. Am Mikrofon bis hierhin verabschiedet sich Daniel Heinrich. Gute Nacht, bis bald.